Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Vielleicht sollten wir über diesen Satz ein wenig heute Morgen nachdenken. Wenn sich Verliebte immer in die Augen schauen, gewinnen sie mit der Zeit Macht über sich und haben Freude dabei. Wenn jemand ständig seine Kontenstände anschaut und die Aktienkurse jeden Tag vielleicht sogar auf seinem Handy zwischendurch noch anschaut, gewinnt das Geld mit der Zeit Macht über ihn. Wenn man in der Ehe ständig auf die negativen Seiten des Ehepartners schaut, gewinnen diese negativen Seiten mit der Zeit eine solche Macht, dass man sich ihrer kaum noch erwehren kann. Wenn man das aber lernt, auf die positiven Seiten vorrangig beim Lebenspartner zu schauen, dann gewinnen diese positiven Seiten Macht über uns. Wenn man auf die Sorgen und Schwierigkeiten im Leben zuerst sieht, wie das etwa Petrus getan hat, von dem uns im Neuen Testament ja berichtet wird, dass er irgendwann nicht mehr den Blick auf seinen Herrn gerichtet hatte, sondern auf die Wellen des Meeres, da begann er unterzugehen. Und die Sorgen und Probleme hatten die Macht über sein Herz eingenommen. Wenn jemand ins Internet surfen geht und auf die berühmten 6 Seiten kommt und Gefallen daran findet und es immer wieder tut, gewinnen diese Dinge Macht über sein Leben. Was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns. Heute gibt es ja den sogenannten Israel-Sonntag. Man kann das beispielsweise nachlesen, wenn das Volk Israel auf Gott schaute und mit seinen Möglichkeiten rechnete und entsprechend das Leben einrichtete, dann gewann diese Sicht auf Gott solch große Macht, dass dieses Volk unter dem Segen Gottes leben konnte. Wenn das Volk seinen Blick aber abzog von Gott und auf die furchterregenden Umstände schaute, dann war das Herz von Furcht erfüllt und es wurde verzagt und die negative Wegstrecke lag vor ihnen, bis sie wieder auf Gott schauten. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen einen Bibelvers anschauen aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Und wer die Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Es geht um das Thema, lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Damit wir dieses Wort auch in den Zusammenhang stellen und uns den Kontext klar machen, in dem dieses Wort steht, lese ich die Verse 1 bis 3 und stelle es dann nochmal in einen weiteren Zusammenhang des Hebräerbriefes. Der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert es so: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Auch die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist. Und lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieser hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und das ist eingebettet in wunderbare Dinge, die zur Zeit des Alten Testamentes geschehen sind. Und davon wird im Kapitel 11, also ein Kapitel zuvor, uns einiges berichtet. Daran knüpft dieser Abschnitt an, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, um uns herum haben, und deswegen müssen wir uns diese Zeugen anschauen. In Kapitel 11 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann heißt es, wegen des Glaubens haben die Vorfahren bei Gott Anerkennung gefunden. Und durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen wurden, so dass alles, was man sieht, aus nichts entstanden ist. Und in Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Lasst uns auf Jesus sehen und ihn ehren, weil ihm nichts unmöglich ist, wird hier in Kapitel 11 beschrieben. Und da werden uns Personen namentlich genannt. Da ist von Abel die Rede, Henoch, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab. Und es wird uns berichtet, wie sie im Glauben ihren Weg gegangen sind und im Glauben Wunder Gottes erlebt haben. Ja, lasst uns auf Jesus sehen und ihn ehren, denn ihm ist auch heute nichts unmöglich. Er ist einer, der Wunder tut, immer dann, wenn es ihm gefällt und wenn es in seinem Sinn und Willen liegt. Der Wunder in der Geschichte des Volkes Israel getan hat, der Wunder getan hat im Leben einzelner Menschen und der Wunder tut auch heute da, wo er es vorgesehen hat. Wer auf Jesus sieht, weiß, ich stehe auf der Seite dessen, der von sich sagte, bevor er sich aus dieser Welt verabschiedet hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Glauben wir das wirklich? Rechnen wir mit ihm? Auch in den Sackgassen unseres Lebens, wo wir nicht mehr aus noch einwissen, ehren wir Jesus, indem wir auf ihn sehen, wo wir nicht mehr weiter können und rechnen im Glauben mit seinen Möglichkeiten. Das Zweite, das ich hier sehe, lasst uns auf Jesus sehen und vor ihm still werden, auch wenn wir ihn nicht verstehen in unserem Leben. Es ist schon merkwürdig in Kapitel 11, diese Wolke der Zeugen, auf die wir zurückverwiesen werden, hier in Vers 1 in Kapitel 12, die wird auf einmal unterbrochen, insofern, dass Menschen uns vor Augen gestellt werden, die das nicht in positiver Weise erlebt haben und doch in positiver Weise letztlich erlebt haben. Nämlich, es heißt hier ab Vers 35, zweite Hälfte, andere sind zu Tode gefoltert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, um die Auferstehung, die besser ist, zu erlangen. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Ketten und Gefängnis, sind gesteinigt, zersägt und durch Schwert getötet worden, sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Trübsal und Misshandlungen erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten und auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Und jetzt kommt eine zusammenfassende Formulierung im Blick auf all die, die Gottes herrliche Wunder erlebt haben, wie es in dem ersten Teil des Kapitels bis Vers 35 geschildert wird, und im Blick auf die, die diese schweren Wege zu gehen hatten. Diese alle haben durch den Glauben bei Gott Anerkennung gefunden und doch nicht das erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das waren Menschen, die in den Nöten ihres Lebens Gott auch auf ihrer Seite hatten, aber die aus den Nöten nicht spontan durch Wunderwirkungen befreit wurden, sondern die vor Gott still zu werden hatten und manchmal ihn nicht verstanden. Das kann es geben im Leben von Menschen. Das kann es sogar in demselben Leben geben, dass einmal Gott durch ein wunderbares Eingreifen alle Not wendet und ein anderes Mal uns darin leben lässt und wir sagen, wie kommt das, dass das so unterschiedlich aussieht? Es ist Gottes Wirken, Gottes Handeln allein, das wir nicht erklären können. Vielleicht wird uns das Gott mal erklären, warum das so unterschiedlich manchmal ausfällt. Aber wir werden verwiesen hier auf diese Anerkennung, die man im Glauben findet. Wenn wir es einmal so rum erleben mit den Wundern und einmal so rum erleben, dass wir durchgetragen werden im Glauben durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens, die uns nicht genommen werden, sondern es kann sogar das Leben kosten. Sie haben durch den Glauben bei Gott Anerkennung gefunden und Gott hat etwas viel Besseres für uns vorgesehen. Was ist das Bessere? Das ist die ewige Herrlichkeit, die neue Schöpfung, von der in Offenbarung 21 beispielsweise und an anderen Stellen die Rede ist. Ich habe ein wunderschönes Lied gefunden. Es ist auch ein altes Lied, wie wir vorhin ein paar gesungen haben. Es stammt von Karl Friedrich Hartmann. Der hat ein Lied gedichtet, in der ersten Strophe fängt es so an, endlich bricht der heiße Tiegel. Und da heißt es in einer Strophe, Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Es lohnt sich, über solche Sätze in der Heiligen Schrift nachzudenken. Das heißt, zusammenfassend an dieser Stelle, der Glaube ist keine Erfolgsrechnung. Der Glaube bedeutet ebenso wenig eine Lebensversicherung, dass es keine Probleme mehr gäbe, wie er keine Garantie ist für irdisches Wohlergehen, Erfolg und Ansehen bei Menschen. Man könnte, so hat es einmal jemand gesagt, den Glauben mit einer verlockenden Ferienreise, die ja viele unternommen haben und wieder hier sind, einige sind noch dabei, und sind unterwegs, einer verlockenden Ferienreise, auf der schöne Abenteuer warten. Der Weg der Nachfolge bringt uns manchmal so Gottes Nähe und Hilfe und Bewahrung und manchmal erfordert er uns von uns Verzicht, Opfer, Not und Anfechtung. Beides liegt manchmal so dicht nebeneinander, Sieg und Leiden im Glauben. Die Bedeutung der alttestamentlichen Berichte, auf die hier zurückgegriffen wird, sieht der Schreiber vor allem darin, dass hier eine ungeheure Spannung sichtbar wird, die Gott den Menschen des Glaubens aufgibt und von ihnen erwartet, dass sie diese Spannung aushalten. Die Spannung zwischen den Wundern und den Befreiungen und diese Spannung, dass manche den Weg gehen müssen bis zum Letzten. Aber wenn Gottes Hilfe ausbleibt, dann ist das kein Erweis des Unglaubens. Diese alle haben durch den Glauben bei Gott Anerkennung gefunden. Man könnte es auch so sagen. In einer etwas übertragenen Weise erfüllt sich bei all diesen, die im Glauben das Unterschiedliche erlebt haben, was Jesaja Kapitel 55, Vers 8 so formuliert wird, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt Predigtmeditationen, die vor langer Zeit erschienen sind. Und da ist eine Predigtmeditation erschienen von einem Theologen, dessen Name mir immer wieder begegnet ist. Er heißt Rilhas. Und er hat in einer dieser Meditationen folgende Sätze geschrieben. Wer auf Jesus blickt, um von ihm Hilfe zu empfangen, der muss zugleich wegsehen von den Dingen und auf Jesus blicken. Viele Dinge hindern uns, ihn, Jesus, anzublicken. Es gibt ein Hingenommensein von seinen Sorgen, bei denen kein Aufblick zu Jesus mehr möglich ist. Da bin ich vergraben in meinen Sorgen. Eines schließt das andere aus. Es gibt eine Beschäftigung mit sich selbst, ein Wichtignehmen seiner selbst, das überwunden werden muss, wenn man aufblicken will zu Jesus. Es gibt eine Verstrickung im kleinen Hader, im Neid gegen den Nächsten, die unseren Blick hemmen, darum wegsehen. Das bedeutet hinsehen auf Jesus. Und viele Dinge gewinnen ein anderes Gewicht, wenn wir aus ihnen heraus, losreißend von ihnen, hinblicken auf Jesus Christus und dass wir an ihm hängen, der uns hindurchträgt und zum Ziel führt. Und das ist eine wunderbare Sache. Lasst uns auf Jesus sehen, was wir auch erleben. Das Dritte, was ich hier sehe, lasst uns auf Jesus sehen mit allem Guten, das wir empfangen haben. Wenn wir einmal darüber versuchen nachzudenken, was Gott uns geschenkt hat und das in der Stille bewusst tun, dann werden wir nicht zu Ende kommen, vielleicht uns sogar aufzuschreiben, was Gott uns alles gegeben hat. Und er schenkt uns seine guten Gaben durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Denn die beide sind eins. Und dann beginnen wir zu danken, zu Jesus aufzuschauen, das Gute nicht uns selber zuzuschreiben, sondern ihm die Ehre zu geben. Lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn ihr als Familie Löwen vorhin verabschiedet wurdet und jetzt in ein Land geht, das ihr vermutlich besucht habt, ich glaube auch eins oder zwei eurer Kinder wohnen schon dort und haben sicher einiges für euch vorbereitet, dann geht mit Jesus und blickt auf Jesus in allem, was auf euch zukommt. Er möchte auch euch Gutes erleben lassen und gebt ihm die Ehre. Das Vierte, was ich hier sehe, lasst uns auf Jesus sehen mit aller Schuld unseres Lebens, die nur er uns vergeben kann. Wir kommen nicht durch das Leben, ohne schuldig zu werden, aneinander und vor Gott. Und das begleitet uns in unserem Alltag, solange wir leben, in allen Verhältnissen und Bezügen. Männer und Frauen werden in der Ehe aneinander schuldig. Wir werden schuldig auch innerhalb einer Gemeinde aneinander. Wir werden schuldig aneinander am Arbeitsplatz und wohin wir auch schauen. Und wir alle brauchen diese Sicht auf Jesus, dass in ihm Vergebung ist. Und dass er für alle Sünden, von denen die Bibel sagt, dass sie manchmal blutrot sein können, das ist die bildhafte Beschreibung für die Tiefe und die Größe menschlicher Sünden. Wenn sie gleich blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Das Blut Jesu Christi, so heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, macht uns rein von aller Sünde. Da gibt es nichts, was er nicht vergibt, wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten. Und wenn ich die Sicht auf Jesus gerichtet habe, kann ich das tun, was Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Er war ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich kann hinter mich werfen. Ich kann wegsehen auf Jesus. So heißt eigentlich die wörtliche Übersetzung. Lasst uns wegsehen von all dem, was uns beschwert. Und lasst uns hinsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was ist das schön, wenn Gott Sünde vergeben hat? Und wenn Befreiung da ist und man den Blick frei hat, nach vorne zu gehen und die nächsten Schritte zu tun. Es könnte sein, dass Einzelne unter uns sind heute, die das noch nicht erlebt haben und die daran zweifeln und die heute Hilfe suchen. Ich möchte euch herzlich bitten, findet euch doch nachher auf der Empore ein. Sucht das Gespräch. Und dann betet mit jemand, damit ihr die Gewissheit bekommt, die Schuld ist vergeben. Und lasst uns auf Jesus sehen, das wäre das Fünfte, und mit ihm die Bitterkeiten des eigenen Herzens bewältigen. Das kennen wir alle, dass uns Dinge im Leben begegnen, die uns bitter machen können. Dass wir sie nicht einordnen können, dass Menschen uns begegnen, wie wir uns es ganz anders vorgestellt haben und wo uns etwas wehtut und schmerzt und wir das dann irgendwo vergraben in uns und darüber bitter werden und grollen, diesen einzelnen Personen. Aber wenn ich dann den Blick auf Jesus richte und sehe, wie er gehandelt hat, und ich tue das immer wieder für mich selber, dann steht immer das Bild vor mir, wie Jesus am Kreuz hängt. Und da waren die, die ihn angenagelt hatten. Da waren die, die ihn verspotteten. Da waren die, die ihm den Prozess gemacht hatten. Und das Todesurteil, das er nicht verdient hatte, wurde aufgrund falscher Aussagen ausgesprochen. Und sein Herz hätte so bitter sein können. Aber am Kreuz betet er, Vater, vergib ihnen allen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet hatte solch eine bewahrende Kraft, dass er nicht in Bitterkeit und Groll versank, sondern um sein Herz, so könnte man das einmal sagen, wurde eine Schutzmauer gegenüber der Bitterkeit aufgebaut und er bekam den Sieg über all die Dinge, die sicher ihm auch Anfechtungen bereitet haben. Denn das war ja kein Spaziergang, den Jesus ging, so dass er im Garten Gethsemane betete, Vater, wenn's möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bei Jesus die Bitterkeiten und den Groll des Herzens abladen, das ist ein Angebot, das ist unübertrefflich. Jesus kann uns heilen, da wo Groll und Bitterkeit uns krank gemacht haben in unserer Seele. Und er will es heute an diesem Tag tun. Und lasst uns auf Jesus sehen, und damit bin ich beim nächsten Punkt, mit unseren Ängsten und Zukunftssorgen. Ich komme gerade von einer Familienfreizeit in Kredingen im geistlichen Rüstzentrum. Inge, meine Frau, war auch mit. Und wir haben viele Gespräche mit jungen Familien gehabt, mit den Männern und Frauen. Und wir haben unter anderem auch gesehen, wie tief sitzend Ängste und Zukunftssorgen sein können. Und wie sich Leute viele Sorgen machen um ihre berufliche Zukunft, um ihre familiäre Zukunft, um andere Dinge, die einen belasten können. Und jetzt steht Jesus vor uns und diesen Blick durfte ich manchem ganz neu öffnen in persönlichen Gesprächen, der uns einlädt mit diesem Satz: Lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn er das Werk des Glaubens in einem Menschen begonnen hat, und das können wir nie in uns selbst beginnen, da sind wir immer auf Jesus angewiesen. Und wenn sich ein Mensch bekehrt hat, dann kann er nachher sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, das ist mein Verdienst, mich bekehrt zu haben, sondern das war Gottes Gnade, die uns in Jesus begegnet ist. Und dann kann ich nur ihm die Ehre darüber geben, dass ich die Notwendigkeit erkennen konnte, mich umzuwenden und Jesus aufzunehmen. Und dann gehört ihm wieder alle Ehre. Für mich bleibt da gar nichts übrig. Und das ist dieser neue Weg, den uns Gott gehen heißt, mit dem Blick auf Jesus. Und das hat mir so viel Freude bereitet, mit Menschen die Lebensnöte und Zukunftsängste durchzusprechen und zu sehen, wenn es gelangt, den Blick auf Jesus zu richten, dann wurden sie ermutigt. Und dann wurden sie mitten im dunklen Tal mit Licht angestrahlt aus der Höhe. Denn Jesus ist das Licht der Welt. Und er möchte die Dunkelheiten unseres Lebens überstrahlen mit seinem göttlichen Licht. Und dann gewinnen wir neue Zukunftsperspektiven. Dann wissen wir, dass wir wieder eine Perspektive haben, wie dieser Petrus, den ich eingangs in der Einleitung erwähnte, der über das Wasser ging Jesus entgegen. Und solange er auf Jesus schaute, ging er nicht unter. Als er auf die Wellen blickte, versank er und schrie um Hilfe. Und dann auf Jesus zu sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, das hilft uns, wieder Kurs zu gewinnen, Licht auf der Straße unseres Lebens in unseren Ängsten und Zukunftssorgen zu haben. Was ist das für ein Angebot, das Jesus macht? Ich kann euch das nicht machen. Ich kann nur auf Jesus verweisen und kann sagen, hängt euch an ihn. Und wer Hilfe sucht, dem will ich so ein Stückchen Hilfe sein und ein Stück Wegbegleitung zu Jesus hin. Aber er muss es sein und er ganz allein. Und dann sehe ich da, dass die Zukunftsängste nicht das Letzte sind, wenn wir auf Jesus sehen, sondern das Letzte, was ich heute anführen will, ist, lasst uns auf Jesus sehen und die Prioritäten nach seinem Willen in unserem Leben ordnen und setzen. Die Prioritäten hat Jesus ganz deutlich angesprochen, beispielsweise in der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, 33 kann man das nachlesen. Luther hat das in seiner unnachahmlichen Weise übersetzt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Glauben wir das wirklich? Wenn wir die Prioritäten in unserem Leben so setzen, dass wir zuerst nach dem Willen des Herrn Jesus fragen. Wenn wir uns ihn anschauen und sagen, Herr, was willst du? Und manchmal müssen wir eine Weile fragen. Am letzten Sonntag in Kredingen in der Kirche, da predigte ich unter anderem über diesen Satz, dass wir nicht leben sollen nach dem Rat der Gottlosen, wie es im ersten Psalm heißt. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie versuchlich oft unsere Situation ist, uns zuerst Rat bei den Leuten einzuholen, die keine Bindung an Gott und sein Wort haben. Weil uns das manchmal auch als Christen bequemer erscheint, was sie uns raten werden, weil wir ja schon eigentlich wissen, was Gottes Wort sagt und was es uns deutlich machen will. Aber wir suchen dann noch einen Weg vorbei, so knapp vorbei, nicht weit vorbei. Und irgendwie wenden wir uns anderen Leuten zu. Und Gott mutet uns manchmal zu, wenn wir Rat im Leben brauchen, zu warten. Es heißt ja einmal im Alten Testament, und sie warteten nicht auf seinen Rat. Man muss manchmal warten. Man hat nicht postwendend Gottes Rat. Und wenn ich Gottes Rat brauche, wie die Prioritäten auszusehen haben, dann heißt es, mit ihm zu leben. Und diese Sicht auf Jesus jeden Tag neu ins Blickfeld zu nehmen und dann von ihm zu erfahren, wo es lang gehen soll. Jesus kann zu uns reden durch sein Wort, wenn wir es lesen. Jesus kann zu uns reden im Gebet, wenn wir betend unter der Leitung des Heiligen Geistes sprechen. Jesus kann zu uns reden durch Menschen, die eine Bindung an Gottes Wort haben, und er hat viele, viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen und uns zu sagen, wo die Schwerpunkte unseres Lebens zu liegen haben. Seht auf Jesus. Ich habe mir noch einmal angeschaut, wie das die Jünger erlebt haben, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Es wird uns berichtet im 17. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, dass die Jünger erschrocken waren, weil sie eine Stimme hörten, nämlich die Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Und sie sahen niemand. Wie kann jemand reden, den man nicht sieht? Sie erschraken sehr, heißt es. Und was sagt Jesus? Jesus trat zu ihnen, rührte sie an und sagte: Seht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Zu Jesus aufblicken. So, dass ich niemand mehr sehe als Jesus allein. Und haben wir keine Sorgen, dass wir abheben. Der schickt uns schon wieder an die Aufgaben in dieser Welt. Und er sagt, mit dem Blick auf mich könnt ihr in den Sorgen und Zukunftsängsten und Problemen des Lebens wirklich erleben, wie ich euch durchbringe. Und ich schließe mit zwei Zitaten. Das eine Zitat ist von Ulrich Schaffer. Der hat einmal folgenden Satz gesagt: Nie ist es wichtiger, etwas für Gott zu tun, als in Gott zu sein. Was für ein Satz. Das Allerwichtigste ist, so mit Gott zu leben durch Jesus Christus, dass daraus das Tun erwächst. Aber nicht zu glauben, mit dem Abrackern und Tun würde ich schließlich ganz in ihm sein. Sondern das Sein in ihm ordnet die Prioritäten unseres Lebens, und wir werden mit einem Mal merken, dass wir manchmal aus der Spur geraten sind und unsere Prioritäten neu zu ordnen sind. Könnte das für den einen und anderen von uns heute die Aufgabe sein? Und ein Zitat von Blaise Pascal füge ich hier an. Er sagt, es gibt zwei Arten vernünftiger Menschen. Das möchte man ja eigentlich gern hören. Gehöre ich denn zu einer dazu? Wenn er sagt, es gibt nur zwei Arten vernünftiger Menschen, dann hoffe ich da wenigstens zu einer vernünftigen Art zu gehören. Ja, er sagt, es gibt zwei Arten vernünftiger Menschen. Diejenigen, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen, und die, die Gott von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Zu einer gehören wir. Davon bin ich überzeugt. Und es ist wichtig, dass die, die sagen dürfen, ich gehöre zu denen, die den Blick auf Jesus gerichtet haben und auf Jesus gerichtet halten, dass wir ihm von ganzem Herzen dienen, mit den Prioritäten, die er uns setzt. Und dass solche unter uns, die sagen, da bin ich auf der Suche noch, das haben wir jetzt auch erlebt in den vergangenen Wochen, dass uns Menschen sagten, ja, ich bin noch auf der Suche. Diesen Jesus suche ich ja, aber wie finde ich ihn denn? Von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben, bedeutet, mit einer Verheißung zu suchen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. So steht's schon im Alten Testament. Und darum lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann können wir, wie er, wie es hier heißt, Widerspruch erdulden in diesem Leben und dieser Welt. Aber wir werden nicht müde und lassen den Mut nicht sinken. Darum eindeutig sich justieren auf Jesus hin und mit ihm voran. Das wünsche ich uns heute und in der ganzen neuen Woche. Amen.